der Steve, okay, ich bin jetzt der Autor und der Herausgeber und deswegen bin ich jetzt irgendwie der Mann der Worte, aber egal. Als die Musik eben spielte, und ich bin eigentlich Musiker, mich jucken die Finger, wenn ich ein Klavier sehe. Eine Sache, die ich lernen musste als Musiker, ist Lob anzunehmen und Kritik anzunehmen. Und das sind zwei Dinge, die können Künstler nicht. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Sowohl Kritik als mit Lob umzugehen, ist eine, vielleicht ist das insgesamt Menschheitsproblem, aber ich glaube, gerade bei Menschen öffentlichen Lebens und wenn man hier vorne auf der Bühne steht oder sitzt, macht man sich angreifbar. Und das kann unter Umständen ganz schön wehtun oder kann einen hinauf katapultieren in irgendwelche Sphären, wo man irgendwo nicht wieder runterkommt. Und das sind beides nicht so schöne Erlebnisse. Bevor ich auf das Thema nicht mehr schweigen eingehe und euch einige Erfahrungen mit hineinnehme, die ich seit Erscheinen des Buches gemacht habe, möchte ich eine Geschichte mit euch teilen, die ich vor einiger Zeit entdeckte und von der ich denke, dass sie ziemlich gut passt. Sie stellt im Prinzip so die Grundlagen des Zusammenlebens und des Zusammenredens dar. Denn bevor wir reden oder schweigen oder andere zum Reden oder zum Schweigen bringen, sollten wir uns auch bewusst werden, auf welcher Seite wir eigentlich stehen und welche Position wir haben. Es ist die Geschichte vom Huhn und vom Schwein. Ich habe sie sogar mitgebracht. Es gibt ein ganz neues Heft von Zwischenraum. Das habe ich da vorne liegen. Könnt ihr euch gerne im Anschluss mitnehmen. Die Geschichte ist nicht auf meinem Wiss gewachsen. Ich habe sie entdeckt in einem Blog von Markus Groß. Er hat einen Blog, der heißt Herz im Wandschrank. Und darin beschäftigt er sich mit Themen rund um Homosexualität und Christsein und so weiter. Ganz interessante Gedanken, die er da teilt. Und da hat er diese Geschichte verfasst und mir erlaubt, sie weiter zu veröffentlichen. Ein Huhn und ein Schwein wollen ein Restaurant eröffnen. Das Schwein fragt das Huhn, was sollen wir anbieten? Das Huhn antwortet, wie wär's mit Eiern und Speck? Da sagt das Huhn, das ist unfair. Ich bin persönlich betroffen, du bist nur beteiligt. Bei Eiern und Speck. Das Huhn steuert die Eier dazu, bei dem Speck wird's persönlich. Die Geschichte von Huhn und Schwein wird gerne erzählt, wenn es um Projektmanagement geht. Bei jedem Projekt gibt es Leute, die beteiligt sind und vielleicht wichtige Beiträge liefern, aber es gibt auch die persönlich Betroffenen, die jede Entscheidung, vor allem jede Fehlentscheidung, ausbaden müssen. Die Theorie sagt nun, dass es keine gute Idee ist, wenn wichtige Projektentscheidungen von denen getroffen werden, die nur beteiligt sind. Die persönlich Betroffenen treffen solche Entscheidungen nämlich meistens gründlicher und nachhaltiger, weil sie ja genau wissen, dass sie selbst mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben müssen. Die Geschichte kommt aus der Management-Theorie, aber sie betrifft natürlich auch viele andere Lebensbereiche und auch die christliche Gemeinde. Wie der ältere Pfarrer, der zu seinem Kollegen sagte, erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir über die Frauenfrage diskutieren konnten, ohne dass die Frauen mitreden wollten? Ja. Männer diskutieren über Frauen, Weiße über Rassismus, Heteros über Homosexualität. Das Ergebnis ist ähnlich wie bei Huhn und Schwein. Die Beteiligten treffen Entscheidungen über die Betroffenen und merken meist nicht einmal, was sie diesen zumuten. Und die Betroffenen sehen sofort, dass die Beteiligten die Problematik überhaupt nicht verstanden haben. Auch mir wurde oft gesagt, dass ich als Betroffener keine eigene Entscheidung zum Thema Homosexualität treffen sollte, dass ich nicht Richter in eigener Sache sein könne. Es geht hier aber nicht um ein Rechtsgeschäft, sondern um mich als Person. Und über alles, was mich als Person betrifft, bin ich selbst, abgesehen von Gott, der Einzige, der genügend Wissen hat, um hier ein Urteil zu fällen. Kein Mensch außer mir selbst hat Einblick in meine Seele und erst recht darf kein anderer Mensch darüber richten. Im Übrigen gibt es vor Gericht immer zwei Betroffene. Wenn die Entscheidung nun einmal unbedingt zwischen Speck und Hühnerbrust getroffen werden muss, tun Schwein und Huhn gut daran, einen neutralen Richter hinzuzuziehen. Solange das Huhn nur Eier beisteuert, sieht die Sache völlig anders aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für einen heterosexuellen Menschen schwierig sein kann, sich in eine schwule oder lesbische oder bisexuelle Person hineinzuversetzen. Ich merke selbst, wie schwer ich mich damit tue, zu verstehen, was zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit für einen Menschen bedeutet. Aber da gibt es leider Menschen, die ihre Grenzen nicht kennen, die sich für kompetent halten, weil sie sich nie tief genug mit dem Thema beschäftigt haben, um den Grenzen ihres Wissens und Verstehens zu begegnen. Und selbst wenn das Wissen da wäre, es wäre viel zu einfach für das Huhn, den Speck auf die Speisekarte zu nehmen. Diese Entscheidung kann und darf nur vom Schwein getroffen werden. Und vor allem muss das Schwein dabei keine Rücksicht auf das Huhn nehmen, nur weil dieses seine Eier beisteuert. Ich glaube, so manche Diskussion zur Homosexualität und zu vielen anderen Themen würde erheblich besser laufen, wenn sich zuerst alle Teilnehmenden die Frage stellen, ob sie Schwein oder Huhn sind, ob sie wirklich Betroffene oder nur Beteiligte sind. Es ist ja nicht so, dass die Hühner nichts zu geben hätten. Ihre Eier sind ja nicht wertlos. Und genauso kann der Rat der Beteiligten von großem Wert für die Betroffenen sein. Aber wenn die Beteiligten sich des Unterschieds zwischen Huhn und Schwein nicht bewusst sind, wenn sie sich auf die gleiche Ebene mit Betroffenen oder womöglich sogar über sie stellen wollen, dann wird ihr Rat fast zwangsläufig nutzlos und häufig auch sehr verletzend. Ich schreibe über andere und natürlich meine ich auch mich. Natürlich habe auch ich schon das ein oder andere Gespräch ruiniert, weil ich mir meiner Rolle als Huhn nicht bewusst war und möchte besser darin werden, zu erkennen, wenn der andere persönlich betroffen und ich nur beteiligt bin und mich entsprechend verhalten. Aber ich habe mir auch vorgenommen, mich deutlicher zu wehren, wenn ich mich in der Rolle des Schweins wiederfände und andere über meinen Speck entscheiden wollen. Ich will versuchen, das liebe und rücksichtsvoll zu tun, aber ich will auch versuchen, klare Grenzen zu setzen, wenn es anderen als Beteiligten nicht zusteht, über den Betroffenen zu urteilen. Ich denke, die Geschichte mit dem Huhn und Schwein kann dabei nützlich sein. Vielleicht werde ich sie noch öfter erzählen. Markus. Nachzulesen in dem schönen Heft zwischendrin, Vertrauensbeweis, was jetzt auch im Kirchentag verteilt wird. Wir werden damit Zwischenraum einen Stand haben. Ich habe dieses Buch mitgebracht, das kennt ihr fast alle, glaube ich, oder alle, würde ich sagen. Es hat ja jetzt schon eine gewisse Geschichte mit Mosaik. Letztendlich ist es fast hier geboren worden, ja nicht ganz, aber zumindest lange begleitet und sehr intensiv begleitet und auch von Menschen, die ich hier kennengelernt habe, letztendlich umgesetzt worden und bin sehr ermutigt worden auf diesem Weg. Von daher verbindet uns gerade durch dieses Buch ganz viel. Und da möchte ich euch auch noch für Danke sagen für diesen Safe Place hier, diesen Platz, wo das möglich ist und wo man auftanken kann, wo man keine Angst haben muss. Tut mir sehr gut und ist sehr wertvoll für mich. Ich habe euch diese kleinen Lesezeichen mitgebracht, die könnt ihr gerne mitnehmen. Auf der Rückseite ist ein Zitat von Professor Thorsten Dietz, was es auf die Rückseite meines Buches geschafft hat. Er war, da will ich gleich was zu sagen, beziehungsweise sage ich jetzt, jemand, der mir dazwischen gefunkt hat. Das war ganz interessant. Und zwar, als ich mitten in dem Buchprojekt steckte, kam auf einmal ein Buch auf den Markt, was genauso hieß wie meins. Und ich denke, scheiße, was mache ich jetzt? Und wer sich erinnert an 2017 Tribus, da habe ich das Buch vorgestellt, da hieß es noch anders. Da hieß es Weiterglauben. Und eigentlich sollte das so ein Wortspiel sein zwischen dem, dass ich weiterglauben will. Ich will dranbleiben, ich will weiter glauben, aber auch diesem, ich muss meinen Glauben erweitern. Ich komme aus dieser Enge, ich komme mit der Enge nicht mehr klar. Ich muss weiter denken, weiter glauben. Und das passt eigentlich ziemlich gut zu den Geschichten und zu der Thematik, zu der Situation vieler Autorinnen und Autoren. Aber wie es dann so ist, Buch war raus, Thorsten Dietz hat seins veröffentlicht, früher als meins, und wir wussten voneinander nicht und kamen dadurch erst ins Gespräch. Und dann mussten wir nochmal ganz von vorne überlegen, was wollen wir eigentlich mit dem Buch? Was ist die Intention? Was ist der Beweggrund? Was ist die Hauptaussage eigentlich? Wer ist die Zielgruppe? Und was wollen wir wirklich ausdrücken? Und da muss man noch was finden, was im deutschen Buchmarkt nicht schon zugegen ist. Also es ist gar nicht so einfach. Es gibt ja schon alles irgendwie. Manche Filmtitel sind uns eingefallen. Du sollst nicht lieben, zum Beispiel. Das ist ein ganz interessanter Film von einem israelischen und palästinensischen homosexuellen Paar, die aber ihre Liebe nicht leben dürfen. Hätte auch gut gepasst. Naja, nicht mehr schweigen, da sind wir dann drauf gekommen und irgendwie bedeutet es noch viel mehr. Und das hat mir gut gefallen. Es nimmt vor allem noch mehr Menschen mit rein in die ganze Thematik. Und nicht nur in meine Thematik, sondern eben auch in die Fragen, wozu schweigen wir vielleicht noch? Und wo sind Dinge, die wir nicht ansprechen, wo wir uns auch mit arrangiert haben, wo wir uns irgendwie eingerichtet haben, wo wir resigniert sind, frustriert, wo wir uns zurückgezogen haben in unseren christlichen Gemeinden, in unseren frommen Kreisen. Durch die Reaktionen der Leserinnen und Leser bekomme ich so langsam eine Ahnung davon, was für ein Horizont das Ganze und was für ein Maß das annimmt. Das ist schon sehr beeindruckend. Leute, die mir sehr persönlich schreiben und manches auch verstörend oder beängstigend oder auch sehr ernüchternd, wo ich denke, was haben wir eigentlich für eine Angstkultur entwickelt in unserer christlichen Welt und nicht nur christlichen, auch die muslimische Welt ist nicht anders oder in anderen Menschengruppen, wo Menschen sich zusammentun, man ist irgendwie aufeinander eingeschossen und man darf bloß nicht aus dem Rahmen fallen. Und wenn da irgendjemand kommt, der anders ist. Ich weiß noch, wie in meiner Heimatgemeinde damals, das war in den 80er, 90er Jahren, haben wir so Missionseinsätze in der Fußgängerzone gemacht. Und als dann die ersten 10 Motorradhelme an der Garderobe hingen, da musste man sich damit auseinandersetzen. Da war auf einmal Menschen in der Gemeinde, dieser ganz frommen kleinen Gemeinde, die so ganz anders waren. Und ich fand das sehr beeindruckend. Man hat sich darauf eingelassen, man hat diese Menschen eingeladen. Wir haben zusammen Abendessen gehabt, immer zwischen den Einsätzen in der auf der Straße und dann der Abendveranstaltung in der Gemeinde haben wir so ein Mitarbeiteressen gehabt und haben die einfach mitgenommen. Und da saß auf einmal der Obdachlose neben der Großmutter und der Alkoholiker neben dem Geschäftsführer und der Punk neben dem Studenten. Und es war irgendwie miteinander. Und das war gut, weil man irgendwie einander ernst nahm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Auch in dieser sehr konservativen Gemeinde, die sehr lebendig war und auch ist. Und das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber es gibt und gab Themen, bei denen diese Liebe, diese Jesus-Liebe irgendwie scheinbar verloren gegangen ist. Auf einmal, man kümmert sich um 1000 Menschen, aber bis heute werden Menschen, die nicht heteronormativ sind, ausgegrenzt, an der Mitarbeit gehindert und ihres geistlichen Obdachs beraubt. Spätestens, wenn ich mit meinem Partner in die Gemeinde kommen würde, wenn ich einen hätte, würde man den Kelch an mir vorbeigeben. Und das ist nicht in den 50er Jahren, sondern es ist heute. Ich habe in diesem Jahr noch mit dem Gemeindeleiter gesprochen und er hat das so bestätigt. So wäre das. Und dann denke ich, was ist da eigentlich hinter? Worauf gründet sich diese Haltung? Ne, das habe ich mich oft gefragt. Woher kommt das? Warum ist man für ganz viele Menschen offen? Für den Alkoholiker, den Junkie und so weiter. Man kümmert sich um 1000 Leute, die alleinstehende Mutter, die irgendwie nicht mehr klarkommt und irgendwie gibt man ihr einen Job und so weiter und so weiter. Aber der Schwule? Und irgendwie spüre ich dahinter eine Angst, letztendlich eine Angst davor, sich selbst schuldig zu machen, sich irgendwie im Namen Gottes falsch zu verhalten. Aber ich glaube auch, dass ein ganzes System dahinter steckt, dem man sich verpflichtet fühlt und dass man nicht in Frage zu stellen fähig ist. Wenn man allerdings Sünde nennt, wenn Menschen sich lieben, einander Treue schwören, Freude und Leid miteinander teilen wollen, sich unter den Segen Gottes stellen, in guten und in schlechten Zeiten, nur weil sie gleichen Geschlecht sind, dann frage ich ernsthaft, wovon reden wir hier eigentlich? Geht es wirklich um Liebe? Und ist diese Liebe nicht genauso heilig wie jede Liebe eines Heterosexuellen, die auf den gleichen Werten basiert? Oder spuken vielleicht irgendwelche schrägen Bilder durch die Köpfe mancher konservativer Leute? Denn man kann sich nicht vorstellen, was zwei Männer miteinander machen. Muss man auch nicht. Ne? Also, es geht sie nichts an. Lass sie das mal ihre Sorge sein. Und ich kann euch entspannen, das ist wunderschön. Und natürlich gibt es schräge Dinge. Auch in der schwulen Szene gibt es manches, was irgendwie befremdlich ist, wo man irgendwie denkt, so als konservativer Christ hat man vielleicht da Fragezeichen, aber meine Güte, es gibt auch ganz viel im heterosexuellen Bereich, wo ich ein großes Fragezeichen hintermache. Das hat nichts grundsätzlich mit Homo oder Hetero zu tun. Ne? Aber irgendwie wird das alles so in einen Topf und eine Kiste geschmissen und sofort bügelt man da drüber und will nichts damit zu tun haben. Und dann wird das Thema Sünde ganz hoch geschoben. Ich glaube, wenn man seine eigene persönliche Abneigung gegenüber Menschen, egal um was es geht, versucht mit der Bibel zu legitimieren, dann ist das geistlicher Missbrauch. Dann ist es unlegitim. Und wenn man über Jahre hinweg nicht in der Lage ist, sich mit seinem Gegenüber auseinanderzusetzen, sondern weiterhin seine Bibeltreue hochhält, dann fällt es mir schwer, irgendwie auch mit Ernsthaftigkeit diesen Menschen zu begegnen. Ein alter Freund, den ich nach vielen Jahren wieder in Kontakt kam, und der hat mich zum Essen eingeladen mit seiner Frau, und dann saßen wir da und wir haben uns viel unterhalten, und dann sagte er, ich weiß nicht, wie ich die Bibelstellen zu verstehen habe, die sich negativ dazu äußern. Aber was ich weiß, ist, dass Gott offensichtlich immer wieder Schwule in die Welt setzt. Das ist nicht von der Hand zu weisen, über Jahrtausende, immer wieder neue. Und diese Ambivalenz, die muss ich lernen auszuhalten. Und ich finde, das ist ein weiser Mann gewesen. Einer der Autoren in meinem Buch schreibt, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wenn die eigene Auffassung des Glaubens höher gestellt wird als eine menschliche, liebevolle Reaktion. Ich kann nicht verstehen, wie man den Jesus der Bibel so missverstehen kann. Und es ist schade, dass Familienmitglieder wohl erst durch das Lesen dieses Kapitels von meinem Seelenleben, meinem Weg und meinen Beweggründen erfahren, da sie nie danach gefragt haben. Matthias formuliert, wo mein Glaube von christlichen Kreisen in Frage gestellt wird, muss ich das Ja Gottes zu mir hochhalten, sonst kann ich hier nicht weiterleben. Und Karens Fazit ist, ich weiß oder ahne wohl, dass Gott mich nicht verlassen hat, doch seine Liebe zu mir kann ich ihm nicht mehr abnehmen. Dafür ist zu viel auf der Strecke geblieben. Und das finde ich sehr ernüchternd und tragisch. Was haben wir für einen Umgang miteinander, wenn Menschen das sagen müssen am Ende ihres Lebens, oder sie sind noch lange nicht am Ende ihres Lebens, hoffe ich zumindest, aber die nach 25 Jahren Mitarbeit in einer Gemeinde vor die Tür gesetzt wird, weil sie sich zu ihrer Frau bekennt. Manches ist unglaublich. Vor einigen Wochen kontaktierte mich ein junger Mann, dem von seiner Gemeinde ein Ultimatum gestellt wurde. Er solle sich in den darauffolgenden 2 Wochen entscheiden, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommen soll. Wenn das kein geistlicher Missbrauch ist, dann weiß ich es nicht. Anstatt ihn zu begleiten in seinem Coming-out und ihn irgendwo mit seinen Fragen und Ängsten und mit all dem, wo er nach sucht, ernst zu nehmen und ihn zu begleiten und ihm zu helfen, seinen Platz im Leben in dieser Welt zu finden, hat man nichts Besseres zu tun, als ihn seines Platzes zu verweisen und ihm auch noch im Namen Gottes den Himmel zu verwehren. Also wie kann man? Ich begreife es nicht. Und das sind so Reaktionen, mit denen habe ich vielleicht gerechnet, aber sie dann wirklich so zu erleben, sind schon irgendwie heftig. Er hat inzwischen die Gemeinde verlassen. Da sind wir angekommen. Und ich sage bewusst wir, denn ich fühle mich irgendwie verbunden. Ich fühle mich verpflichtet, verantwortlich. Ich bin nicht irgendjemand ganz woanders, sondern ich komme aus dieser Gruppe oder ich gehöre dazu oder ich bin irgendwie Teil dessen und das sind meine Wurzeln und diese Wurzeln verweigern mir das Abendmahl. Und das sind so Dinge, die machen mich sehr nachdenklich. Und ich denke dann, ich habe was anderes gelernt im Kindergottesdienst, in der Sonntagsschule. Mein Glaube gründet sich aus was anderem, nicht auf meiner sexuellen Orientierung. Das hat mir kein Sonntagsschullehrer gesagt, dass es da irgendwie Unterschiede gäbe. Und das finde ich auch nicht in der Bibel, an keiner Stelle. Und das will ich diesen fest gegründeten Gemeindeleitern und den bibeltreuen Predigern und den allwissenden Seelsorgern zurufen. Ihr macht euch schuldig. Wenn das euer Evangelium ist, dann ist das mehr als besorgniserregend. Dann schlagt ihr dem ins Gesicht, der am Kreuz für unsere Hartherzigkeit sein Leben gelassen hat. Wenn es Christus so wichtig gewesen wäre, dass kein Gleichgeschlechtlicher im Himmel ankommt, dann hätte er irgendwas dazu gesagt, hat er aber nicht. Kein Wort. Warum er allerdings schwule Pinguine schafft, das kann ich dann nicht erklären. Ja, den gibt es auch. Und viele andere Tierarten. Also in der Natur kommt das einfach vor. Und da kann man nicht sagen, die sind jetzt irgendwie gottlos und pervers drauf. So, ne? Also, und die haben ihre Funktion, auch innerhalb der Tierwelt. Das ist sehr spannend. Ich glaube, dass Gott für jeden eine Idee hat. Und seine Liebe kennt kein Aber. Das ist ein Satz, den hat Christina Budaeck einmal gesagt und der gefällt mir sehr, sehr gut. Gottes Liebe kennt kein Aber. Durch mein Coming Out ist einiges ins Wanken geraten. Und wenn ich hier so einen Talk halte, dann wirkt das so selbstsicher und so überzeugt und von allem klar und so. Aber es gab auch viele Jahre, wo ich echt rumgeirrt bin und sehr geschwommen habe in dem, was kann ich eigentlich noch glauben? Was stimmt denn jetzt noch? Was bleibt noch übrig? Und da war nicht so viel. Und es waren nicht die Christen, die mich ermutigt haben, dran zu bleiben. Es war ein muslimischer Freund, den ich kennenlernte, der sagte, wirf deinen Glauben nicht weg. Und das ist der erste Satz in meinem Buch. Das war dieser Türke, der damals, wir haben uns unterhalten, wir waren wie seelenverwandt. Da war eine Ebene, auf der wir uns getroffen sind, die habe ich mit keinem Menschen so erlebt. Und es war unglaublich. Und er hat mich ermutigt, wirf das nicht alles über Bord. Das wird schon seinen Sinn haben. Und irgendwie war der Glaube für ihn sein inneres Wohnzimmer, sein Aufgeräumtsein, auch wenn es draußen völlig unter und drüber geht. Und er war in einer schwierigen Lebenssituation. Outen ging gar nicht. Das war für seine Mutter und für seine Brüder eine Schande gewesen. Wir haben uns wieder aus den Augen verloren. Aber dieser Satz ist mir hängen geblieben, wirf deinen Glauben nicht weg. Ich habe ihn nicht weggeworfen. Ich bin irgendwie dabei geblieben, auch wenn es manchmal nur so ein dünner Strohhalm ist und nur so ein ganz seidener Faden. Ich glaube, diesen Konflikt kann nur jemand wirklich nachvollziehen, der das empfindet und der auch so aufgewachsen ist. Aber grundsätzlich kennen wir, glaube ich, alle oder doch sehr viele von uns diesen Unterschied. Und diesen Unterschied zwischen Huhn und Schwein. Von diesem wirklich Betroffensein von etwas und jemanden zu haben, der darüber erzählt oder urteilt oder irgendwie seine Meinung dazu gibt und eigentlich gar nicht weiß, worum es geht. Es bleiben Fragen offen, ja. Vieles verstehe ich nicht, muss ich auch nicht. Ich habe auf vieles keine Antwort. Und manches wird mir fremd. Und ganz ehrlich, manchmal sind mir Menschen sympathischer, die Fragen haben, die zweifeln, die nicht auf alles eine Antwort haben. Ich erlebe solche Menschen als ehrlich, authentisch. Und wenn ich eins gelernt habe, dann das, dass das Leben komplex ist und nicht nur schwarz und weiß. Da gibt es noch ganz viel mehr. Gut, dass Pfingsten ist, nicht dieselbe Sprache zu sprechen und doch verstanden zu werden. Das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Keine Ahnung, was damals wirklich passiert ist, aber irgendwie hat Gott es hingekriegt, dass Menschen sich einander verstehen konnten. In diesem Sinne möchte ich euch Mut machen, Mut, diese Spannung auszuhalten, Spannung zwischen Zweifel und Glaube, Sorgen und Hoffnung und einer gesunden Portion Neugier. Soweit.